Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Brunch bei Games Croissants und Liebe von Instant Moin. Von Manu, Basti und Michi. Heute hoffentlich länger mit Manu, denn der ist wieder in heimischen Gefilden. Hallo Manu.
Yes, yes. Das war echt ärgerlich. Ich habe mich total gefreut, extra aufgestanden im Hotel. Ich habe auch diesmal darauf geachtet, nicht im Bett zu podcasten, weil da hat man dann immer so diese Kissengeräusche gehört. Habe mich schön an diesen kleinen Tisch gesetzt im Hotel. Und dann in dem Moment ist das Hotel-WLAN eingebrochen, wirklich. Und dann haben wir noch hin und her probiert mit LTE. Der Empfang war scheiße, das hat mich sehr frustriert. Ich habe dann Brettspiele aus Frust gespielt, so.
Gegen die Wand geschmissen hast du sie.
Ja, genau.
Basti, wann hast du eigentlich dein letztes Brettspiel gespielt?
Oh ja. Oh Gott.
Im Urlaub hoffentlich.
Ja. Bums. Ja, wohl, wir haben hier in Hamburg gibt es so eine Bar, in der du ganz viel Brettspiele zur Auswahl hast, die du dann da spielen kannst. Und da war ich tatsächlich vor 2 Wochen, 1,5 Wochen einmal. Aber wir haben sehr viel so Kartenspiele gespielt. Mhm. Also das zählt für mich immer nicht so klassisch unter Brettspiel.
Weil, klar,
aber es fehlt halt das Brett, weißt du?
Aber, es fehlt das Brett. Ich habe gestern was mit Brett gespielt. Und zwar Obstgarten mit den Kindern.
Oh, sehr schön. Klassiker, natürlich.
Der Klassiker. Mit schönen Holzfrüchten aus der vergangenen Zeit. Denn wie bei Catan gibt es auch davon inzwischen so eklige Plastikvarianten. Und wir haben aber noch eine ganz alte von so einem Flohmarkt, so eine Holzvariante bekommen, wo noch alle Früchte direkt von den Bäumen in Holzform geerntet werden können.
Sehr schön.
Und dann tauschen wir immer, weil die Kinder meistens nur Kirschen und Pflaumen wollen. Und hoffentlich haben dann immer Mama und Papa schon irgendwas anderes zum Tauschen ergattert, sodass wir dann, wenn sie das würfeln, das trotzdem irgendwie ernten können. Sonst kommt ja der böse Rabe, der in der Mitte zusammengepuzzelt wird und schnappt alle Früchte weg.
Ja, geil. Das war guck mal, schon fast eine Folge Librett.
Librett-Fragezeichen. keine Brettspiele haben wir in der vergangenen Woche besprochen. Stattdessen gab es den angekündigten, schon im letzten Brunch angekündigten, The Outer Worlds Crossover Podcast mit The Pod. Manu, yes. Da hast du über The Outer Worlds 2 gesprochen. Das genau. Ja nicht so gut weggekommen ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, ich finde es nicht so gut wie den ersten Teil und JR, also Jochen Redinger und Sebastian Stange, denen ging es ganz ähnlich. Sebastian und ich haben uns einen riesen Fauxpas im Spiel geleistet, also wir haben uns verskillt, das geht bei dem Spiel nämlich. Wir haben so einen Perk ausgewählt, bei dem man sich dann selbst total im Weg steht, wenn man den nicht richtig liest und wir haben ihn beide trotteligerweise nicht richtig gelesen. und dann wird es hinten raus ein bisschen zäh. Er hat es dann sogar abgebrochen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr groß weitergespielt. Wir haben schon doch auch Lob für das Spiel, aber ich finde, das muss sich ja dann halt auch mit dem ersten Teil messen lassen. Und sie haben mehr Budget, es ist größer, schöner, aber eben halt nicht besser. Ich finde, der erste hatte sehr viel mehr Charme, sehr viel mehr Humor. Und wir haben eineinhalb oder ein Dreiviertel Stunden über dieses Spiel in aller Tiefe gesprochen. Vor allem das Tone, wie heißt das, die Tonalität des Spiels hat uns nicht ganz so abgeholt. Sie ist immer wieder so, es kippt so zwischen albern, lustig und dann aber auch wieder so ernste Storylines mit Krieg und Verderben und Tod und so. Da war der erste einfach sehr viel lockerer, fluffiger und hat mich einfach mehr motiviert, weiterzuspielen und lustige Quests zu erleben. Ja. Und sie schaffen es halt auch jetzt nicht irgendwie großen Sprung zu machen. Also das ist halt immer noch, auch wenn es nicht Bethesda ist, aber es fühlt sich halt immer noch sehr nach dieser Bethesda-Formel an. So steif und alles hölzern. Da sind sie nicht irgendwie vorangegangen. Und ich finde, das haben sie mit dem Fantasy-Spiel halt schon geschafft. Also ein bisschen, mit Avowed waren sie halt so ein bisschen mutiger und sind haben so ein paar Sachen etabliert oder reingebracht, die man halt so noch nicht gesehen hatte. Das Kampfsystem war sehr viel besser. Von daher, ich dachte, es wird ein Highlight vom Jahr bei mir, aber es wird nicht mal in der Top 10 bei mir dieses Jahr drin sein.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch reingespielt, das mit dem Tone habe ich auch sofort gefühlt. Da habe ich mich gefragt, Wussten die nicht, was jetzt die ganze die Stärke war von Outer Worlds 1? Weil das so einzigartig gemacht hat, während das Gunplay ja so meh war, waren halt die coolen Storylines zwischendurch auf dem Planeten. Gerade der Anfang vom Spiel, finde ich, ist mega stark vom ersten Teil. Und der zweite fängt auch irgendwie überhaupt nicht so stark an. Ne? Der zieht mich gar nicht so richtig krass rein. Und boah, das finde ich so schade, weil eigentlich bin ich ein richtiger Sucker dafür. Ich finde ja auch Vought sehr viel genialer als die meisten wahrscheinlich. Also ich habe da richtig Spaß mit gehabt Anfang des Jahres. Naja. Die zweite Folge, da hatte Micha richtig Fun. Und zwar mit Kevin von M-Games haben die gesprochen über das neue Hyrule Warriors. Also jede Menge Musu-Gekloppe mit Zelda. Die teilt da mächtig aus. Und auch Micha und Kevin teilen mit Lob und Kritik in unserer dedizierten Review-Folge, die ihr hören könnt, wenn ihr uns unterstützt, auf patreon.com oder steady.page/insertmoin ab einem Fünfer.
Kurze Anekdote dazu. Kurze Anekdote zu Hyrule Warriors. Ich habe dann nach der Bearbeitung hat Micha mir die Folge geschickt und dann habe ich die Shownotes angeguckt. Und wir nutzen ja Auphonic, was dann eben so ein Algorithmus drüber nudelt, um das eben besser klingen zu lassen und so ein bisschen Intro dran zu machen und so Kram. Und da kann man jetzt neuerdings eben halt auch Kapitelmarken reinmachen und dann muss man die halt immer kontrollieren, weil KI halt die Kapitelmarken manchmal völlig verhunzt. Ja. Und dann stand da: Micha sagt, Hyrule Warriors ist das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Stand in der Zwischenheadline, ich sie rausgelöscht, ich so, haha, dem Micha geschickt und er so, doch, das habe ich wirklich gesagt. Und ich so, das hast du nicht wirklich gesagt. Und er so, doch, weißt du, was ich gesagt habe? Es ist das beste Spiel, in dem man halt Zelda spielt, weil Zelda halt die Hauptrolle ist in Hyrule Warriors, deswegen ist es das beste Zelda-Spiel. So hat er es natürlich halt formuliert, da kam die KI natürlich gar nicht mit klar.
Sehr lustig. Die KI aber sie weiß, hat auch nicht wie man gelogen. Zuspitzt. Ja, genau. Weißt du, neugierig machen, das ist wichtig.
Ja, wenn wir das jetzt auf das Titelbild gepackt hätten, kurz mal in den Newsletter, hätten alle den Podcast gehört und alle den gekauft. Hätten uns alle abonniert, alles falsch gemacht. Die AI hätte uns zu neuem Ruhm verholfen.
Ach ja.
Verdammt.
Naja. Gut.
Dann jazzen wir uns doch erstmal ein wenig rein in diese Folge. Wir werden heute über News Tower reden, über Constance, über Project Motor Racing. Und in den News gibt es auch eine schöne Überraschung zum direkt Losspielen, aber das erfahrt ihr dann. Erstmal jazzen wir uns, wie gesagt, rein mit dem Soundtrack zu News Tower. Der groovt nämlich so richtig gut los. Hier kommt er.
Das channelt den inneren Götz Alsmann in mir, du.
News Tower ist erschienen. Ein Spiel, das du mir angekündigt hast. Mochtest du eigentlich Mad TV?
Und ich was für eine Frage,
ja, klar. Mad TV liebe ich. Und dann habe ich News Tower gespielt und finde, es ist überhaupt nicht wie Mad TV. Was hast du mir da angedreht?
Naja, es ist schon wie Mad TV. Also News Tower ist ein Spiel, wo man von der Seite auf ein Gebäude guckt, mit mehreren Stockwerken. Und man hat dann dort Angestellte, Presseleute, Leute, die man einstellen kann, um den Druck zu machen. Wir erben nämlich eine Zeitung in den 30er Jahren in New York. Unser Onkel gibt uns irgendwie diesen Job und dann sind wir jetzt der Manager oder die Managerin von diesem neuen Unternehmen und müssen dann wirklich so Tageszeitungen drucken in New York. Das hat dann auch eben deswegen diese Jazzmusik, das hat dann auch so diesen coolen Flair, so diese Aufbruch in New York City. Und dann finde ich schon, das ist wie Mad TV, weil du musst halt alle Gewerke irgendwie einzeln bearbeiten. Also natürlich ist es nicht wie Mad TV, dass du rumläufst und einen Geld-Cheat machst und mit der Sekretärin flirtest. Das ist mir schon klar. Es ist eher eine Wirtschaftssimulation, wo du aber wirklich alles machen musst. Du musst die Zeitung selber zusammensetzen. Das heißt, du schickst Reporter und Reporterinnen los, die dann News-Stories hunten und die kommen dann zurück und dann musst du sagen, okay, jetzt schreib einen Artikel dazu und dann kannst du noch eine Werbung irgendwie organisieren. Da musst du auch noch Leute für einstellen. Du musst dich um Papier kümmern, was genauso gut fürs Klopapier als auch für die Zeitung ist, witzigerweise. Und dann schaltest du nach und nach halt Sachen frei. Und es hat dann auch noch so ein bisschen so ein Augenzwinkern, dass du dann auch überlegen musst, okay, nehme ich jetzt Aufträge von der Mafia an? Da kommt dann der Mafia-Boss von New York und sagt dir, ja, druck mal die nächsten Tage nichts über den Banküberfall, den wir gerade planen. Also mach mal weniger Crime. Oder der Bürgermeister kommt und sagt, hier, push mich doch mal ein bisschen. Also da musst du dann deinen journalistischen Ethos ablegen oder du lehnst diese Quests ab. Aber damit schaltest du halt neue Sachen frei. Und dann eroberst du dich so nach und nach die verschiedenen Stadtteile von New York. Die haben dann immer verschiedene Geschmäcker. Also an der Wall Street willst du dann halt natürlich, in dem Stadtteil willst du dann irgendwie mehr Business News machen. Du kannst dich dann auch, das ist ein Feature, was jetzt in der finalen Version dazu gekommen ist. Ich habe das Spiel schon im Early Access gespielt, damals noch bei Last Game Standing. Haben wir das besprochen mal. Und jetzt sind so Sachen dazugekommen, wie dass du dich auch über entscheiden kannst, tendierst du eher nach links oder eher nach rechts? Also so wirklich auf dem Spektrum. Bist du eher Boulevard? Machst du reißerische Headlines oder bist du eher halt die New York Times, so nach dem Motto? Und ich finde, es macht super Laune, dieses Spiel, weil es halt so eine Art von Spiel, so eine Wirtschaftssimulation in so diesem Mad-TV-Look, nenne ich es jetzt mal. Ja, es ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, das kann man wirklich nicht sagen. Aber das, was man da macht und das, wie man diese Zeitung managt, mir hat es total nostalgische Gefühle wieder gegeben, wie man sich halt so ein Mad-TV, wenn es das Genre noch gäbe, heutzutage vorstelle. Ich finde, es kommt dem schon am nächsten, wenn man so jetzt auf Steam nach sowas Ähnliches guckt, findet man ja sowas in der Art nicht mehr. Deswegen finde ich da News Tower auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, interessant. Also bei mir hat es so gar nicht sich danach angefühlt, weil man halt keinen einzelnen Charakter steuert, sondern du steuerst ja wirklich das komplette Gebäude und jede einzelne Gerätschaft. Du kannst sogar die Pflanzen so wie bei The Sims das halt umdekorieren. Und so hat es für mich eher so eine Aufbausimulationscharakter eine ganze Zeit lang gehabt. Und ich kam auch nicht so richtig klar auf den Humor / Kritik / Realismus Mix, den sie machen. Weil, gut, das ist halt eine Frage der Erwartungshaltung oder auch das, was man halt in dem Spiel versucht irgendwie umzusetzen. Ich habe es halt versucht, so eine New York Times zu machen und so richtig guten Journalismus zu machen. Und das bestraft das Gefühl so ein bisschen. Also ich bin damit nicht so erfolgreich gewesen, beziehungsweise konnte dann halt ganz viele Nuancen, die dir das Spiel anbietet, halt gar nicht wahrnehmen, wie der Mafia-Boss oder so leicht was Korruptes machen oder halt mehrere Ausgaben oder sowas machen. Das ist richtig schwierig gewesen, finde ich, da ernst dran zu gehen. Also so würde ich das wirklich nicht empfehlen, als ich mache jetzt hier ein richtig gutes altes Blatt. Simulation. So hat es für mich leider nicht funktioniert.
Also das mit den Aufgaben finde ich auch nervig, weil man sich halt wirklich dann so verbiegen muss. Und das ist ja eigentlich nicht Journalismus. Das ist ja das komplette Gegenteil davon. Wenn man aber diese Quests, man muss die eher so als Challenge sehen. So also nach dem Motto, okay, ich muss heute ein Titelbild machen, wo diese Kriminalität nicht vorkommt. Jetzt habe ich aber schon 3 Krimi-News quasi recherchiert. Was mache ich jetzt damit? So, ja? Drucke ich die trotzdem und verzichte auf die Quest oder schaffe ich es noch in der Zeit? Man hat immer halt so eine, weiß nicht, halbe Stunde oder was, wie der in der Echtzeit Zeit, diesen Tag zu füllen. Und du musst dann halt immer diese News so zusammenstückeln. Das erinnert mich eben sehr an Mad-TV, so wie man das Programm gleich zusammengestellt hat. Stellt man da eben die verschiedenen Artikel zusammen. Und die haben dann eben auch Boni. Also wenn du auf der gleichen Seite, du kannst dann halt irgendwann später die Maschinen upgraden, dass du Seite 2, Seite 3 und so weiter drucken kannst. Am Anfang hat man nur ein Titelblatt. Und wenn die dann zusammenpassen, dann gibt's halt Bonus und solche Geschichten. So, jetzt hast du diesen Bonus und dann kommt aber dieser blöde Mafia-Boss oder der Polizeichef und will da was von dir. Und dann denkt man sich halt so, ja gut, ich kann es jetzt auch ignorieren, dann verkaufe ich halt mehr Zeitungen oder ich will halt diesen Quest-Bonus haben. Das hat mich auch echt genervt aus einer inhaltlichen Geschichte, aber als Challenge fürs Spiel ist es, glaube ich, schon wertvoll, da solche sich so kleine Aufgaben da drin dann eben auch drin zu haben. Und du steigst oder fällst ja dann im Ranking. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man es mal ignoriert, aber so komplett ignorieren geht dieses Feature dann halt leider doch nicht.
Ich habe auch richtig Lust gekriegt wieder auf sowas wie Mad-TV durch das Spielen von News Tower und habe mich dann erinnert, dann bin ich so in Nostalgie verfallen und habe mich, also was mir halt gefehlt hat, ist dieses Feedback, wie man es in Mad-TV hat in News Tower. Wenn du da die Zeitung rausbringst, dann siehst du halt deine Auflagen und wie viel hast du verkauft und so, aber du hast halt nicht dieses direkte Ich erkläre es einfach, dieses Bild der Familie oder der Menschen, guckt, die zuschauen, wenn du dein Programm gemacht hast und es geht auf Sendung um 18 Uhr in MAD-TV, dann siehst du danach halt, wer ist da, also die Demografie und ob die Spaß haben oder nicht. Und das ist so ein wahnsinnig mächtiges Instrument, dir ein gutes Gefühl zu geben dafür, was du getan hast. Und das fehlt in Newstower, finde ich, komplett. Das ist super dröge im Vergleich, weil du nur Zahlen hast. Ein Zahlenwirrwarr aus UI. Und das gibt mir halt so gar kein Gefühl. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich verstehe schon, ja. Aber es ist trotzdem lebendig. Also das Haus laufen Leute rum. Wenn du den Mafia-Boss, verärgerst, dann schickt er auch Schlägertruppen vorbei. Das heißt, dann musst du auch einen Wachmann installieren und solche Geschichten. Also von der spielerischen Tiefe ist Newstower schon tatsächlich ein bisschen mehr als MAD-TV.
Ja.
Das finde ich, haben sie sehr, sehr gut hingekriegt. Ein kleines Studio aus Rotterdam. Und ich finde, es ist echt cool geworden. Es ist schon ein bisschen trocken, so natürlich. Mhm. Es ist halt ein Wirtschaftssim, aber ich habe echt viel ausprobiert in den letzten Jahren, weil ich eben so dieses Gefühl von The Movie und MAD-TV, ja, das sind so die zwei Spiele, die ich so vermisse, so heutzutage, die gibt's einfach nicht mehr. Und diese Film-Business-Management-Spiele, da habe ich echt allen Scheiß ausprobiert und keins kommt so richtig ran. Und Newstower ist jetzt so das erste von diesem Genre, nenne ich es mal, die so ein bisschen dieses Gefühl für mich zurückbringen, aber eben halt auch moderne Ideen drin haben. Finde ich sehr, sehr cool. Und diese kleinen Sims-Elemente finde ich eigentlich total nett, weil du eben halt diese Sachen haben ja auch alle einen Benefit. Also wenn du dann irgendwie ein neues Bild freischaltest oder einen Boxhandschuh oder irgendwas, dann hängst du das ins Büro vom Journalisten und dann ist der halt ein besserer Sportreporter. Ja, die Pflanzen erhöhen das Glück, du kannst die Leute schulen, du kannst aber dann halt eben auch Jobs ausschreiben und den einfach rauskicken und einen besseren Journalisten einstellen. Also das hat schon so Sims-Feeling, aber das Gebäude wächst und wächst ja dann auch mit diesen Sachen, die du freischaltest. Und dann gibt's halt mal irgendwann einen Kühlschrank mit kühlen Getränken oder solche Geschichten. Also finde ich schon motivierend, dieses Spiel dann auch länger zu spielen und die beste Tageszeit.
Das ist noch ein gutes Stichwort. Also es ist nichts, was man mal eben so ausprobieren kann. Mhm. Also 30 Minuten reichen zum Anspielen nicht an. Ich finde auch eine Stunde nicht. Man muss da schon, so nach 3 Stunden macht es langsam Klick, weil man sich beginnt mit dem Gebäude, was man dort aufbaut, dann zu identifizieren. Und wenn man so gar keine Lust am Aufbauen und auch schön bauen oder halt toll machen hat, dann ist das Spiel definitiv gar nichts für einen. Und das ist ja was zum Beispiel auch bei einem MAD-TV gar keine Relevanz hat, weil das Gebäude ist ja vorgegeben. Da kannst du höchstens mal die Räume irgendwie vertauschen, um halt auch irgendwen in den falschen Raum zu schicken. Aber da ist ja nichts mit Bauen oder irgendwie Aufbau dabei. Basti, klingt das für dich nach einem tollen Spiel, Newstower?
Da lacht er direkt. also ich habe das damals auch schon im Early Access gesehen und da war ich noch bei Game 2 und hatte das dann auch gleich für unser Unter dem Radar einer Redakteurin gegeben, die damals, glaube ich, als Praktikantin da war. Und ich hatte da tatsächlich selber Bock drauf. Also alleine das, was Manu gerade gesagt hat, ne, auch sowas wie The Movies oder so, so eine Art von Wirtschaftssimulation, Aufbauspiel, das mag ich dann schon, obwohl ich nicht so der Strategiespieler bin. Aber das, was du gesagt hast, Michi, das macht mir auch ein bisschen Sorge. Also ich dachte halt, das wäre so schön alles greifbar und es wäre nicht so, oh, ich muss irgendwelche Zahlen wälzen. Aber wenn das jetzt hier doch eher im Mittelpunkt steht, glaube ich, müsste ich wahrscheinlich sogar passen. Und auch, dass man da nicht so schnell reinfindet. Ich dachte, das wäre, gerade auch, weil der Aufbau ja so schön anschaulich ist, ein bisschen simpler gestrickt.
Also ich finde, man kommt schon sehr, sehr schnell rein, weil das Spiel wirklich mit ganz, ganz minimal Feature-Set anfängt. Also das ist jetzt, also schwer zugänglich ist das Spiel nicht, weil du kommst dahin und dann hast du halt wirklich erstmal so ein Standardgebäude und dann kommt eine Schlägertruppe. Also du hast im Tutorial lernst du, wie das Grundspiel funktioniert. Dann ist quasi so Metroidvania-mäßig, du verlierst alles und dann baust du selber auf und du schaltest ganz, ganz langsam halt die Sachen ein. Und das ist das, glaube ich, was Michi meint, dass du halt mindestens so 2 Stunden dir Zeit nehmen musst, bis du einigermaßen das volle Feature-Set kennst von diesem Spiel. Also du gibst, am Anfang hast du halt wirklich so die ersten 10 Minuten, hier ist ein Report, schick ihn los, dann machst du eine Story, dann machst du ein Dings, dann machst du eine Druckermaschine so und dann dauert es halt ein bisschen. Also du kannst das Spiel nicht so einschalten und hast das komplette Spiel. Das ist, glaube ich, so das, was du meinst, Michi, oder? Es braucht sehr lange, bis du dann wirklich das Spiel hast, aber es ist dabei sehr, sehr zugänglich. Also das haben sie, finde ich, gut hingekriegt, dich so ganz halt langsam einzuführen. Genau.
Langsam gleich zugänglich ist irgendwie richtig, aber auch nicht optimal
vielleicht. Aber Zahlen wälzen muss man dann nicht. Also das ist kein Zahlenspiel, es ist keine spielbare Excel-Tabelle.
Okay. Aber es wirkt
auch, es ist keine spielbare Excel-Tabelle, aber wenn man keinen Bock auf Zahlen hat, ist es tatsächlich gar nicht so ein, finde ich.
Okay, ich bin in den Weg gerissen.
Ja.
Tja, dann zerreißen wir dich. aber ich, bevor ich jetzt eine schöne Überleitung hätte machen können, will ich nochmal eine These in den Raum stellen, weil ich das jetzt bei uns allen dreien so ein bisschen raushöre. War The Movies die beste Idee der Welt von Peter Molyneux, die er jemals hatte?
Naja, also er hatte ja viele spannende Ideen, das kann man nicht vorwerfen.
Aber Milo war auch schon mal
The Movies das beste Projekt, das in irgendeiner Form von mit und von Peter Molyneux erdacht wurde. Weil da hat er ja tatsächlich nicht aktiv großartig mitgearbeitet, sondern war nur Ideengeber. Dann hat das Studio das relativ alleine fertig gefrickelt. Und das ist irgendwie das beste Lion-Head-Game ever für mich, The Movies. Ist viel besser als Black and White.
Ja, schwierig. Ja,
also ich finde Dungeon Keeper ist schon die beste Idee. Die beste Idee mit dem besten Spiel dahinter, würde ich sagen.
Das war ja noch früher. Ja,
Dungeon Keeper war genial. Ja. Und also bei Dungeon Keeper würde ich sagen, ist es das Beste. So Spiele wie Theme Park, ja, aber da gab es ja vorher auch schon, oder? Es gab ja schon, also SimCity und so war vorher und solche Geschichten. Also einen Themenpark aufzubauen, finde ich immer noch das Beste. Dungeon Keeper finde ich spielerisch das Reizvollste. Und die Frage ist halt mit Populous, ist das so...
Eigentlich ist Populous die beste Idee.
Eben, würde ich auch sagen.
Ja. Aber The Movies war halt so ein unglaublich gutes Spiel, so toll umgesetzt. Mhm. Ich erinnere mich da extrem positiv dran. Ich hatte da keine schlechte Erfahrung mit. Es war dann halt aber auch fertig, ne? Deswegen will man auch irgendwie sowas wie, man will nicht The Movies nochmal spielen, weil man da, finde ich, nach einem Playthrough mit durch alle Äras, da hast du ja eigentlich alles gemacht, ne? Was das Spiel zu bieten hat.
Aber ich würde so eine Neuauflage würde ich nehmen.
Ja.
In der Qualität, wie es damals war, ja. Ja.
Ja.
Das war so toll.
Oh, das
muss ich auch mal wieder spielen.
Ganz ehrlich, also heutzutage mit den KI-Mitteln würde das, glaube ich, sogar richtig, richtig gut wieder funktionieren. Dann könntest du dir ja wirklich auch, was weiß ich, richtig Dialoge führen lassen und solche Geschichten.
Ja. Oh mein Gott. Wieder eine Idee verfängt hier an euch Developer da draußen, die ihr uns hört. Unter denen ja unter anderem wahrscheinlich auch der ein oder andere Entwickler sitzt, der Konstanz mitentwickelt hat. Das kommt nämlich aus Deutschland.
Mhm.
Und Basti und Manu, du hast auch gespielt. Ich habe es nur angeguckt, ganz kurz. Sieht ja süß aus, aber ich spiele lieber Celeste. So, und jetzt könnt ihr mich überzeugen, dass ich lieber Konstanz spielen soll.
Ich würde ja Konstanze sagen, weil es ein deutsches Spiel ist. Basti. Konstanze.
ja, genau. Das Spiel kommt von Blue Backpack Games. Den Namen muss ich mir immer noch merken, weil ursprünglich war das mal die BTF, die Bild- und Tonfabrik. Die in Köln sitzen, die man unter anderem für zum Beispiel How to Sell Drugs Online Fast, diese Netflix-Serie, dafür kennt man die unter anderem. Jetzt haben sie sich halt eben umbenannt und von denen kommen jetzt gerade zwei Spiele in diesem Monat, neben Konstanze, auch noch The Berlin Apartment. Genau, und das, ich finde die sehr spannend. Ich habe das Konstanz habe ich quasi auf jeder Gamescom, auf der ich war, immer kurz mal angespielt und war jedes Mal wieder begeistert, weil diese Ausschnitte einfach sehr, sehr vielversprechend waren. Und jetzt ist es endlich da. Es ist ein Metroidvania, deshalb auch der Vergleich mit Celeste, der liegt nahe, aber eher auf Handlungsebene und nicht auf spielerischer Ebene. Auf spielerischer Ebene ist es dann doch eher ein Hollow Knight oder sowas in der Art.
Ja.
In Konstanz spielt man, wer hätte es erwartet, die Konstanze, die zu Beginn in ein quasi Loch fällt und sich dann in einer Traum-Fantasiewelt wiederfindet. Und da findet auch das Spiel statt. Es behandelt dabei auch so ein bisschen den mentalen Zustand von Constance. Also es geht ja auch so um mentale Gesundheit. Das sind aber immer so eine Art Flashbacks, die man, gerade wenn man Bosse besiegt hat, ab und an sieht. Die sind auch ganz, wie ich finde, interessant gemacht, weil sie so aus dem Muster des Metroidvanias ausbrechen. Keine Ahnung, es gibt relativ früh am Anfang dann so eine Situation, wo du in die Realwelt zurückkatapultiert wirst und du siehst eigentlich nur so einen Bildschirm, du musst Photoshop irgendwelche Grafiken bearbeiten, du musst E-Mails beantworten, du musst in einem Videoschnittprogramm Video schneiden und wirst eigentlich immer nur hin und her gerufen und musst Mauszeiger bewegen. Ist relativ simpel gemacht, aber ist recht effektiv und es soll so ein bisschen die Gefühlswelt von Constance widerspiegeln. Aber der Rest des Spiels findet als klassisches Metroidvania statt, so wie man es kennt. Man bekommt nach und nach neue Fähigkeiten. Dadurch kann man sich dann weitere Areale freischalten und neue Dinge erreichen. Und das, was es auf der Gamescom für mich immer gemacht hat, das stimmt auch jetzt immer noch absolut. Es sieht fantastisch aus. Es ist toll animiert. Es hat auch einen schönen Soundtrack, wie ich finde. Und auch der spielerische Aspekt, es spielt sich echt richtig, richtig gut. Also da kann man gar nicht, da kann man gar nicht verstehen, dass das jetzt hier wahrscheinlich ein deutlich kleineres Spiel ist im Vergleich zu zum Beispiel einem Silksong. So in der Politur merkt man das schon in Nuancen noch auf jeden Fall, dass ein Silksong da noch feingeschliffener ist. Generell auch ein einfach sehr harter Vergleich mit einem Silksong, was sehr, sehr hohes Budget hatte. Aber trotzdem finde ich, das spielt sich hier sehr, sehr fluffig. Also sei es von irgendwelchen Dash-Bewegungen, von Abwärtsschlägen und du katapultierst dich dann von Plattform nach oben. Und das greift alles super ineinander. Wie gesagt, auch durch die Animationen, die einfach toll sind und einfach alles so lebendig machen im Spiel. Mhm. Das finde ich ist hier richtig gut.
Es ist so schön animiert, absolut. Ja. Ja. Es spielt sich genau auch so, wie es aussieht. Also wirklich wunderschön und butterweich. Ich finde es ein bisschen komisch, so von der Entscheidung, von der Designentscheidung, dass Constanze halt so nah dran ist an dem gleichen Spielprinzip und dem gleichen Thema und das Spiel auch mit C anfängt. Weißt du? So. Also,
wie Celeste,
warum, ja. Ja, wie Celeste. Also, warum ist man so nah dran an Celeste? Weiblicher Charakter fängt mit C an, hat auch Depressionsthematik, die spielerisch umgesetzt wird. Ich meine, es sieht optisch komplett anders aus. Celeste war ja sehr, sehr pixelig, ja. Grob Pixel-Look. Ja. Aber es ist schon, finde ich, ein bisschen seltsam, dass man sich dann halt so stark daran orientiert. Klar, Constanze ist jetzt eher eine Designerin, die dann irgendwie so Burnout-Problematik, also sind so leicht unterschiedlich, aber das grundsätzliche Thema ist ja schon sehr nah dran. Also man hatte wirklich so das Gefühl, hey, das habe ich doch schon mal in irgendeiner Form gespielt. Und das ist sowohl dann eben auf der inhaltlichen Ebene, als eben halt auch, natürlich muss ich alles mit Hollow Knight messen lassen oder mit Silksong. Das ist ja klar, durch diesen Animationsstil und durch dieses Handgezeichnete und wie man da auch kämpft. Man hat jetzt halt nicht eine Stricknadel, sondern hat halt so einen Pinsel, mit dem man irgendwie kämpft. Aber auch das fühlt sich sehr nah dran. Das hat mich so ein bisschen gestört, würde ich jetzt nicht sagen, weil es in sich trotzdem noch ein gutes Spiel ist. Aber man hat trotzdem so das Gefühl, ja, verwirrt es aus. Man hat da trotzdem so ein, ja, kenne ich irgendwie schon Gefühl die ganze Zeit beim Spielen.
Ja. Ja. Was ja, also ich habe dafür eine gute Frage vielleicht als Überleitung. Auch ich habe das Gefühl, ich habe ganz kurz, wie gesagt, nur reingespielt, aber ich finde schon, wenn man Constance spielt, das spielt sich auch so ähnlich wie Celeste. Jetzt hast du gesagt, ist ja ein anderes Spiel von wegen Metroidvania. Aber das Moveset ist ja doch sehr ähnlich. Deswegen ist die Bewegung schon gleich, nur dass du halt blockweise in Celeste unterwegs bist und hier halt Smooth Scrolling hast, dass du halt wie in Mario Land halt von links nach rechts oder rechts nach links rennst und oben nach unten. Was sind denn die Metroidvania-Sachen? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen stärker drauf eingehen, die in Celeste ja gar nicht drin sind, aber hier dann doch so Backtracking oder irgendein Tool, irgendein Move nochmal beschreiben, damit man einen größeren Unterschied mitkriegt.
Ja, also da die Fähigkeiten sind relativ vielfältig. Ich finde auch, sie haben versucht, Fähigkeiten zu finden, die nicht so hundertprozentig klassisch sind. Gelingt aber nur so halb. Also beispielsweise, statt dass es einen Wandsprung gibt, wirst du hier zu so einem Farbklecks, der an der Wand quasi so hoch und runter gleiten kann für einen kurzen Moment. Und dann springst du.
Was? Wie Splatoon.
Ach so, ja, genau, daran genau, erinnerst du ein bisschen. Genau, und dann springst du quasi aus der Wand wieder raus. Das Problem ist, also da ist eine Idee drin, die grundsätzlich anders klingt, aber grundsätzlich trotzdem die ähnliche Funktionsweise hat. Und so zieht sich das so ein bisschen durchs Spiel. Dann gibt es so poröse Wände. Und anstatt, dass du irgendwie, weiß ich nicht, einen Bombenskill hast oder so eine Stampfattacke machen kannst, hast du hier halt einen Farbklon, den du herbeizauberst, also einmal hinmalst. Und den kannst du dann explodieren lassen. Kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Also es wurde sich schon Gedanken gemacht, was man anders machen könnte. Es ist aber im Kern dann doch recht ähnlich. Und da gebe ich euch auch recht. Für mich ist Constance eine Mischung aus Hollow Knight und Celeste. Also für mich ist Celeste die Handlungsebene und Constance und Hollow Knight ist für mich die spielerische Ebene. Mhm. Die Ähnlichkeiten, klar, ist ja beides ein 2D-Plattformer, sag ich mal, im Kern, sowohl Hollow Knight als auch Celeste. Deshalb kann man da die Vergleiche schon sehen. Und ich würde auch sagen, es fehlt so ein bisschen die Eigenständigkeit. Ich finde es aber auch nicht per se schlimm. Also da stecken schon ein, zwei Ideen drin, die ich ganz toll finde, die aber eher so Quality-of-Life-Verbesserungen sind. Sowas wie zum Beispiel, wenn du dir die Karte anzeigen lassen möchtest. Normalerweise musst du immer dafür ins Menü gehen und dann eben auf die Karte gucken. Hier kannst du aber durch den rechten Stick, wenn du den reindrückst, so eine kleine Minimap aufrufen, die dann nahe deines Charakters auftaucht und du kannst weiter durch die Welt laufen. Finde ich eine total einfache, aber eine total geniale Idee, um das halt so ein bisschen aufzulockern, dass man nicht immer ins Menü springen muss. Und so Kleinigkeiten. Dieses Foto-Feature aus Prince of Persia, Lost Crown, findet man hier nämlich auch, genau. Kannst du quasi an Ort und Stelle einen Screenshot machen und der klebt dann auf der Übersichtskarte. Und so kannst du dann später, wenn du gar nicht mehr weißt, was war denn wo, einfach auf die Karte gucken und siehst, ah, guck mal, hier brauchte ich den Wandsprung, damit ich da hochkomme. Da kann ich jetzt also hin und mir dieses Extra da holen. Mhm. Weil auch hier gibt es, ne, dass du die Lebensenergie aufbessern kannst, indem du irgendwie Herzteile findest oder so.
Ah ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es gibt also permanente Upgrades, auch wie in einem Castlevania. Es gibt Items, gibt es auch irgendwie Charakterstats wie in einem Symphony of the Night?
Nee.
Nee, sowas nicht. Okay.
Was sie leider auch übernommen haben von Hollow Knight ist die beschissene Karte. Sorry. Aber ich finde mich überhaupt nicht zurecht auf dieser Karte.
Bei Hollow Knight ist das ja Design, ne? Aber,
ja, bei Hollow Knight nervt es mich doppelt, weil ich dann auch noch das Item dafür verliere. Aber hier, finde ich, ist die Karte sehr schlecht lesbar.
Aber ich finde, also, die ist sehr anders auch als bei Hollow Knight.
Ja, ja, aber im Sinne von, ich habe mir gemerkt, bei Hollow Knight hat mich die Karte genervt und hier bei Constanze nervt mich die Karte auch.
Also da würde ich, glaube ich, sogar widersprechen, weil bei Hollow Knight, also da kannst du ja sozusagen die perfekte Karte haben. Also du kannst Marker setzen, du kannst genau dir anzeigen lassen, wo du bist. Du kannst die einzelnen Räume lesen, sozusagen in allen Details. Und bei Constanze hast du das leider nicht. Da hast du wirklich nur, du hast einen Block, der ungefähr in der Form her den Raum widerspiegelt, aber du siehst weder, wo Constance ist, du siehst quasi nur den Marker auf dem Raum, dass du in diesem Raum bist, aber nicht wo. Und du siehst auch keine Details im Raum selber. Und das ist so mein großes Problem mit der Karte bei Constance. Das hatte ich bei Hollow Knight nicht. Bei Hollow Knight ist es ja so, du erarbeitest dir nach und nach, dass du eine Karte für jedes Gebiet hast. Hier hast du die Karte eigentlich so, sobald du in einen Raum reinkommst.
Eben, aber ohne die Info, sondern man sieht auch Ein- und Ausgang nur so angedeutet und irgendwie, also man verläuft sich dann halt, wenn man sich bei Constanze mal verläuft und nicht so genau weiß, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter, musst du sehr mit diesen Fotos arbeiten, weil auf der Karte selber kannst du halt echt nichts erkennen. Ja, das ist ein bisschen doof. Ne?
Also ich wollte an der Stelle Hollow Knight in Schutz nehmen.
Ja, ja, absolut.
Constanze finde ich da leider auch nicht ganz perfekt gelöst. Ist schade vor allen Dingen wegen dieser geilen Funktion, dass du eben mit dem rechten Stick die Karte aufrufen kannst. Als ich das entdeckt habe, war ich hellauf begeistert, weil das einfach ein toller Einfall ist. Aber dann ist die Karte halt an sich nicht so toll nutzbar. Ja,
ganz kurz nochmal, was meintest du mit dem BTF? Also BTF-Games gibt es doch noch. Also die Bild- und Tonfabrik hat doch ein eigenes Games-Department, was eine eigene GmbH ist. Und die heißen doch immer noch BTF-Games.
Nee, die haben sich umfirmiert. Die heißen jetzt Blue Backpack Games, oder nicht? Also das ist ein bisschen verwirrend, weil auf Steam werden die immer noch ausgewiesen. Aber tatsächlich ist es jetzt Blue Backpack Games, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, weil die Webseite gibt's auch noch und alles. Das sind ja beide Spiele. Also weil eben gerade zwei Spiele rauskamen auch.
Die haben Trüberbrock
Berlin gemacht, Apartment, ne? Die haben Trüberbrock gemacht, genau.
Und okay, warte mal, Blue Backpack, BTF gründet Games Publisher. Also ist das nur die
Publishing-Seite? Das ist das Publishing-Department, genau.
Ah,
genau.
Okay, siehst du, dann habe ich das sogar vertütelt.
Learning by Podcasting, wunderbar.
Ich würde aber trotzdem noch ganz kurz.
Ja, sehr gerne.
noch bin ich leider nicht fertig mit Constance. Also ich muss sagen, größtenteils finde ich Constance richtig, richtig toll. Ich finde, das Erkunden macht Spaß, es gibt tolle Geheimnisse und macht das, was halt ein Metroidvania so machen muss. Da funktioniert das richtig, richtig toll für mich. Ich habe aber so auf ein bisschen längere Sicht, und ich habe jetzt schon ein paar Stunden rein investiert, auch leider gemerkt, das Spiel ist nicht ganz das, was ich haben wollte. Ich wollte ein einfacheres Silksong haben und da ist es sehr nah dran. Aber es ist doch ganz schön knüppelhart stellenweise. Und da macht das Spiel für mich einen ganz, ganz großen Fehler, den das ursprüngliche Hollow Knight beispielsweise besser gemacht hat. Und zwar geht es darum, dass du keine Möglichkeit hast, oft dich in Kämpfen oder so zu heilen. Also hier hast du nur eine Energiequelle sozusagen. Es gibt diese Lebensenergie, die sammelst du, indem du so Vasen zerstörst beispielsweise. Und diese Energie kannst du später, gibt es eine Fähigkeit für, kannst du in so einem zusätzlichen, in so einer Bubble quasi sammeln. Und das geht aber nur, wenn deine Lebensenergie voll ist. Dann kannst du quasi Lebensenergie für später speichern, um dich zu heilen. Und da kommt so ein bisschen das Problem auf, dass wenn du hier in einem Bosskampf bist, dass du eigentlich kaum dazu kommst, irgendwo Lebensenergie zu sammeln, weil da nicht gerade Vasen rumstehen oder so. Und bei Hollow Knight bekommst du ja so Energie, durch beispielsweise, dass du Gegner haust. Und dann kannst du diese Energie wieder nutzen, um dich zu heilen. Sprich, da wirst du belohnt dafür, dass du halt das Spiel da versuchst zu kämpfen. Und deshalb kommt es hier ganz oft zu Situationen, wo du so in Bosskämpfen bist und einfach gar keine Möglichkeit hast, außer du lebst mit der Lebensenergie, die du hast. Und dadurch wird es hier so ein bisschen mehr Trial and Error und wenig. Also wenn ich hier in einen Bosskampf reinkomme und am Anfang Mist baue, dann weiß ich jetzt schon direkt, das war's. Das wird nichts. Ich kann nicht auf den letzten Meter mich irgendwie retten, weil ich klug spiele. Das wird ganz schön knapp. Und das ist richtig, richtig schade. Da haben sie, finde ich, hier so ein bisschen ja gegen undesigned, dass man da noch ein bisschen mehr Chance hat. Und das finde ich sehr schade. Und ich weiß nicht, wie weit du bist, Manu, aber den, oh Gott, zweiten Hauptboss, sag ich mal. Danach kommt eine Verfolgungssequenz. Also so ein bisschen wie Ori in the Blind Forest. Ja. Genau. Und also ich dachte schon, die Ori-Fluchtsequenzen, die machen mich wahnsinnig, aber das ist leider, ich war kurz davor, den Controller zu schmeißen. Ich glaube, ich habe eine Stunde lang gebraucht, um diese Fluchtsequenz zu schaffen. Das ist wirklich der schlimmste Teil dieses Spiels. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie die noch patchen, weil sie begehen hier stellenweise den Fehler. Du hast so Enterhakenpunkte später auch durch so eine Fähigkeit, an die du dich so ranziehen kannst. Und sie zeigen dir quasi nicht, wo du dann nachher hinkommst oder wie du auf was reagieren musst. Und dadurch kannst du diesen Abschnitt gar nicht schaffen, ohne extremen Trial and Error. Und das hat mich wahnsinnig frustriert.
Auswendig lernen. Das ist ein Relikt.
Antwort. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist.
Nein, das ist ein Problem. Ich finde, es ist ein Problem generell, dass das im Game Design immer noch so als Relikt weitergetragen wird und immer noch genutzt wird. Das ist kein schönes Spieldesign. Das mochte ich in Ori nicht. Das mochte ich auch. Letzte Woche hatte ich doch dieses eine Spiel auch, was auch so ein Plattformer von links nach rechts hat. Ist auch eine Fluchtsequenz, gleich das zweite Level. Das war auch scheiße.
Schön.
Wisst ihr, woher das kommt? Welches Spiel das zuerst gemacht hat? Erzähl.
Ja, dieses Animationsspiel mit dem Drachen, mit dem Ritter in der Arcade, wo man diesen spielbaren Zeichentrickfilm hatte. Meinst du das?
Dragon Slayer?
Dragon Slayer, das war doch ein absolutes auswendig-lernendes
Spiel. Das ist ein auswendig lernendes Spiel und auf eine ganz andere Art. Irgendwie auch super frustrierend, aber das meinte ich tatsächlich nicht. Ich meinte, Castlevania Bloodlines war das erste, das das tatsächlich gemacht hat, wo du von links nach rechts dann vor dem Drachen oder irgendwas halt geflüchtet bist. Später haben das dann auch die Beat'em-ups benutzt, also sowas wie Turtles oder das Battletoads, wenn du dann auf den Slidern bist und auch alles auswendig lernen musst, weil du halt von links nach rechts getrieben wirst und einfach den Level halt kennen muss. Dann hat es Ori gemacht, sehr viel später. Zwischendrin bestimmt auch ganz viele. Das ist so ein Ding, ich finde, das braucht gar nichts. Mir gibt das nichts. Nee. Also es kann gerne ein Spiel für sich sein. Ich finde es aber in meinen Metroidvanias beschissenes Zwischenlevel, immer.
Naja, es kommt halt drauf an. Also wenn es gut gemacht ist, dann kann das schon
kann
Spaß
es ja
machen.
Schon.
Also,
wo ist das denn gut? Wo musst du es nicht auswendig lernen? Dann ist es entweder zu einfach, dann ist es auch
blöd. Jetzt gerade keine Ahnung, also sowas wie Little Nightmares oder sowas, da gibt's ja auch immer mal so Passagen, wo du vor den Monstern weglaufen musst und wenn die gut, auch da gibt's leider genug Abschnitte, die ein bisschen nervig sind, aber oft schaffen sie es, dass das so schön dargelegt ist durch, weiß ich nicht, Ausleuchtung, durch irgendwelche Signale, da fällt irgendwo was runter und du weißt, da kann ich jetzt reinhüpfen und wenn das gut funktioniert und du das, sage ich mal, in einem Flutsch am besten schaffst, dann macht das sehr viel Spaß, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, das gut zu machen, dass quasi du bevor du das Areal überhaupt kennst, weißt, wo du lang musst. Also das ist Königsklasse, würde ich auch
sagen. Ich finde, man kann das schon sehr, sehr gut machen, wie zum Beispiel bei den Rayman-Spielen, wo du halt auch Musiksequenzen hast, wo du auch ohne auswendig lernen trotzdem halt das gut genug lesen kannst, durch die Musik dann auch im Takt weißt, wann du hüpfen musst. Also ich finde, das ist das Paradebeispiel, wie man es gut machen kann, solche Sequenzen.
Ja, stimmt, ja. Im Flow mit der Musik.
Nur damit das jetzt nicht auf der schlechten Note endet, eine Sache, die Konstanz aber auch macht, die so ein bisschen den Frustfaktor entschärft, ist, dass du, wenn du stirbst, du dir überlegen kannst, ob du an Ort und Stelle weitermachen möchtest oder ob du zum Speicherpunkt zurückkehrst. Das macht es auf jeden Fall ein bisschen angenehmer, dass wenn du an manchen Stellen mal ein bisschen hängst. Du hast dann nur den Penalty sozusagen, dass wenn du dich an Ort und Stelle wiederbeleben lässt, dass die Gegner ein bisschen stärker werden und du nicht durch die durchdashen kannst. Aber das ist Kleinkram, das schafft man trotzdem.
Mhm. Wir sind ja ein Podcast, der Projekte auch langfristig begleitet. Basti, hast du Silksong eigentlich beendet oder nur für beendet erklärt?
Es ist eine Mischung. Also ich habe es beendet, aber nie das True Ending. Also es gibt ja noch einen dritten Akt und den habe ich angefangen und da war ich so, Freunde, wisst ihr was, ich lösche euch jetzt von der Platte. Das geht nicht klar.
Okay.
Das war mir zu viel.
Wenn du jetzt mit etwas Abstand zurückblickend Kannst du dich schon hinreißen lassen zu einer Aussage Hollow Knight oder Silksong? Was würdest du eher auf dem Sterbebett verteidigen?
Kann ich. Hollow Knight. Kann ich. Ja. Aber es ist eine Typensache. Also ich kenne auch genug, die Hardcore-Plattformer-Freunde sind und da richtig drin aufgeblüht sind. Aber nee, ich muss sagen, mir war das einfach eine Ecke zu viel. Gerade als Nachfolger für Hollow Knight war mir Silksong einfach ein bisschen zu drüber, leider.
Und kommt tolles Spiel trotzdem. Wird das noch eine Trilogie? Kannst du da was?
Ob ich bei Team Cherry nachgefragt habe, ob sie noch ein weiteres Hollow Knight machen, meinst du?
Nee, was
dein Bauchgefühl ist. Das erwarte ich.
Was dein Bauchgefühl, nachdem du das gespielt hast, auch ohne das True Ending gesehen zu haben. Passt da noch ein dritter Teil hinterher?
Kann ich das, ja, weiß ich nicht, weil eben, also möglich ist es auf jeden Fall. Das steht nicht zur Debatte. Aber ich habe halt das True Ending nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht, wie es mit Hornet ausgeht. Aber das schon. Ich meine, es gab auch letztens irgendwann eine Newsmeldung, dass die das Universum schon durchaus erweitern könnten. Aber frag mich jetzt nicht.
Oh, ein 3D Hollow Knight. Oh Gott. Eieiei. Das geht ja nicht immer gut. Naja, das wird jetzt keine so schöne Überleitung wie die dreimal vorher, die ich Gelegenheit hatte. Aber reden wir mal über schlechte Spiele. Project Motor Racing habe ich gespielt. Das ist eine Rennsimulation und das Simulations-Rennspiel-Genre, das blüht ja auf. Simracing ist seit der Pandemie ein boomender Markt. Die Simracing Expo in Dortmund explodiert, ist jetzt nächstes Jahr in Frankfurt, weil sie nicht in Dortmund nicht groß genug die Hallen waren und alles und man mehr Geld in Frankfurt machen kann. Und da wurde auch Project Motor Racing gezeigt. Kennt ihr Project Motor Racing? Wisst ihr, woher das kommt?
Ja, das kommt daher, dass ich dir den Key geschickt habe.
Das auch, richtig. Das kommt von Straight Four Studios. Die Straight Four Studios sind eine Weiterentwicklung von den Slightly Mad Studios. Und die haben ja einmal angefangen, ganz früher, 2008 irgendwas rum, 2009, mit GTR und GTR 2. Die galten als gute GT-Rennsimulationen auf dem PC. Damit haben sie sich einen Namen gemacht. Dann ging das Ganze Richtung Project Cars und da kommt es jetzt vielleicht schon so ein bisschen unangenehmes Kribbeln auf. Das sind nicht nur gute News gewesen rund um das Entwicklerstudio und Project Cars ist so ein Rennspiel, das definitiv die Geschmäcker gespalten hat. Nicht so richtig Simulation und merkwürdiges Fahrverhalten und in der Simulationsnische ist es jedenfalls verpönt dadurch, auch durch das Fahrverhalten. Das hat wenig Realistisches, aber das hat durchaus auch seine Freunde. Also gerade Project Cars 2 hat halt eine große Immersion gehabt, coole Regeneffekte, geile Cockpit-Kameras, richtig Action und man konnte es auch mit Gamepad irgendwann steuern, dass man damit durchaus Spaß haben konnte. Und dann ist das ja alles finanziell so richtig in die Möhre gegangen und gab auch viele komplett Abschreibungen und wie sagt das, Insolvenz und all das Ganze. Straight Four Studios, dahinter steckt der Ian Bell. Ian Bell kennt man vielleicht, wenn man ganz, ganz alt ist und früher schon Elite gespielt hat. Der hat das nämlich zusammen mit dem David Braben zusammen gemacht. Das ist der. Und der hat dieses ganze Projekt immer noch am Leben erhalten und sich ein paar Leute von den Slightly Mad Studios noch beibehalten. Und die haben jetzt halt dieses Project Motor Racing gemacht. Das fanden die Leute bei Giant Software, die hinter dem Farm-Simulator, dem sehr, sehr erfolgreichen, muss man immer dazu sagen, sehr viel Geld scheffelnden Farming-Simulator, Giant Software, die stecken dahinter, die haben die jetzt gekauft, 2024, und gesagt, macht uns mal mit unserer Engine, aber bitte mit unserer Giants-Engine, ein Sim-Racing-Videospiel. Das klingt erstmal nach einer tollen Idee. Die mussten dann die Unreal Engine wegschmeißen, mit der sie bis dahin gearbeitet hatten und haben dann innerhalb von einem Jahr jetzt Project Motor Racing auf der Giants Engine quasi neu hochgebaut. Und das klingt erstmal total toll. Richtig viele Serien. Man kann, man hat Tag, Nachtwechsel. Man kann 24-Stunden-Rennen fahren. Ich glaube 70 Autos, 28 Strecken, nicht überall offizielle Lizenzen, also Monza heißt nicht Monza, heißt dann irgendwie anders, aber ist der gleiche Streckenverlauf. Alles erstmal super interessant, für Casuals vielleicht nicht, aber für so Rennspielfans genauso wie für Leute, die Simulationen mögen. Und dann wurde das, wie gesagt, deswegen habe ich die Messe erwähnt, auch auf dieser ADAC Sim Racing Expo gezeigt. Und da war das Feedback relativ positiv und so viele haben das gespielt. Und jetzt ist das Spiel rausgekommen, ich habe ja schon gesagt, es ist scheiße, es ist richtig schlecht, es ist eine absolut unfertige Software, die da rausgebracht wurde, ist verbuggt bis sonst was, die KI ist nicht vorhanden, man wird für Dinge bestraft, also auf der Strecke gedreht von der KI und wird dann kriegt dann Abkürzungsstrafen, kann also Rennen nicht fair und vernünftig beenden, der Sound ist fett am Stottern gewesen auf einem von meinen PCs und das konnte ich auch nicht fixen. Das war vollkommen kaputt und die PS5-Version habe ich auch angeguckt. Die ist noch schlimmer, da sind die Rennen dann limitiert auf 15 Fahrzeuge. Du kannst über Crossplay aber dann doch gegen 25 Leute online fahren und dann ist die Performance bei eben so bei 20 FPS die meiste Zeit. Das ist unspielbar, dann geht's mit den Lenkrädern nicht, die ich probiert habe. Es gibt keinen Triple-Screen-Support, es gibt keinen VR-Support. Es ist ein Debakel. Auf keinen Fall kaufen. Ist nicht fertig. Wenn es Early Access wäre, wäre es ein schlechter Early Access. Obwohl halt viel da ist an Inhalten, ist halt alles super befleckt mit Fehlern. So möchte ich es mal sagen. Als hätte man eine Arbeit geschrieben und beim Lehrer jetzt hier bei Michael Wiczorek abgegeben. Und dann hätte ich gesagt, 5 ungenügend. So ist das jetzt hier angekommen. Habt ihr noch Fragen?
Nicht wirklich. Das klingt traurig. Und ja. Ich mag keine Rennsimulation, deshalb bin ich da eh raus. Aber ja. Schade.
Manu, wenn du ein Rennspiel spielen würdest, würdest du direkt zu Gran Turismo greifen, denke ich mal. Oder zu einem Automobilista 2. Da wärst du sehr viel besser dran. Und das würde ich auch deinem Sohnemann, der sich ja auch langsam für Simracing interessiert, sehr viel eher empfehlen, wenn es noch nicht ganz hardcore-simmig sein soll. So wie bei Assetto Corsa Evo oder bei einem iRacing, dann ist man bei Automobilista 2, finde ich, aktuell sehr gut aufgehoben oder halt auch bei Race Room. Race Room ist auch sehr, sehr gut, sehr ausgereift inzwischen. Auch gute AI-Rennen. Ich bin gespannt, was jetzt daraus wird, aber für mich klingt das alles nach einem, also auch was die jetzt versprechen wieder, die sagen so, ja, wir sind total leidenschaftlich und uns macht das so traurig, dass das jetzt nicht so gut angekommen ist, unser Spiel und wir hören euch aber zu und wir fixen das, es kommt jetzt eine Roadmap und alles und ich, ganz ehrlich, also meine Roadmap ist gut für ein Rennspiel wieder, ja. Meine Einschätzung ist, ich würde denen nicht glauben. Also mein Goodwill für alles, was irgendwie mit Slightly Mad und den Leuten dahinter zu tun hat, ist super aufgebraucht. Ich glaube da kein Wort mehr, bis sie mal was Gutes rausbringen. Ich finde das so beschissen.
Schade.
Es ist halt so krass, weil die Influencer haben echt, die haben das Ding im Vorgang richtig hochgehypt. Und ich frage mich, wie kann man das denn bitte nicht vorher sehen, dass das scheiße wird?
Man kann halt sehr schnell blenden, oder? Mit Fotogrammetrie und so sieht sowas ja sehr schnell sehr gut aus. Aber ob es dann spielerisch halt auch funktioniert, ist die Frage. Deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass das bei Influencern oder so irgendwie dann auch schnell gehypt ist, wenn es gut aussieht.
Also gab es da Preview-Versionen oder waren das nur...
Ja, du konntest halt auf der Messe dich hinsetzen und es fahren. Das wird sich ja nicht da auf einmal magisch geil gefahren haben. Das wird auch da Kacke gewesen sein.
Ja, aber du hast ja auch ein ganz anderes Gefühl mit dem Realismusgrad. Also wenn ich mich da jetzt hinsetze, würde ich es vielleicht sogar ganz okay finden, weil ich ja den Echtheitsvergleich nicht kenne, oder? Also das ist natürlich schon auch ein Expertenlevel, den du da hast mit dem iRacing, der sowas viel stärker auffällt.
Die Leute, die ich jetzt meinte, die Content Creator, die sind halt eigentlich auch in den gleichen Sims wie ich unterwegs. Ich verstehe wirklich nicht, wie sie es nicht merken konnten vorher, dass das eine Nap-Nummer wird, so wie das rauskommt. Also das,
Oder ist das halt eine Preview-Version gewesen, die genau auf das Gerät natürlich zugeschnitten war, dann besser lief und vielleicht einen Ausschnitt gezeigt hat, der auch gut war? Previews sind ja manchmal nicht schwierig.
Ja gut, du bist da dann halt wenigstens nicht gegen AI gefahren. Das haben sie dann wahrscheinlich dann kaschiert. Ne? Du bist halt gegen andere gefahren online. Aber auch da, du hast halt, wenn wir jetzt gegeneinander fahren würden, der Netcode, so nennt sich das, dann ist so schlecht, dass du mir seitlich irgendwie reinfahren könntest und dann mit dem Heck in meiner Front bist und es keinen Kontakt gibt. Mal abgesehen davon, dass das Schadensmodell totaler Humbug ist. Also GTR vor 17 Jahren hat ein besseres Schadensmodell und alles besser eigentlich als das, was es jetzt ist. Und da sind ja ähnliche Leute hinter. Ich frage mich immer, wie kann man das dann rausbringen? Das ist doch, das Wissen, das muss man vorher wissen. Das kann echt nicht sein. Das braucht doch jetzt gar keiner. Wo ist denn da der, das ist unrettbar, so wie das.
Dass das überhaupt gegreenlightet wurde, ja, verstehe ich immer nicht. Bei so einer starken Konkurrenz, also mach doch irgendwas im Rennsport, was es dann halt noch nicht gibt, so stark, oder? Um da dir eine Nische zu machen. Ich verstehe halt nicht, wie man mit so einer starken Konkurrenz, die so ein Budget haben, auch bei Sony und Co., und dann aber halt auch im iRacing-Bereich mit einem Abo-Service, da kann man doch gar nicht mit konkurrieren, oder? Dann bring doch irgendwie ein gutes Kart-Racing raus oder sonst irgendwas.
Ja, die Idee war ja, auf Solospieler zu gehen und eine Kampagne zu bieten. Ja. Das ist auch da, ne? Also du kannst da jetzt am Anfang ein Team, du hast Geld, kaufst dir ein Team, kannst dir die Rennklasse frei auswählen, kannst entweder Mazda MX-5 Cup fahren oder halt GT4-Rennen oder Langstreckenrennen, kannst du direkt frei konfigurieren. Aber dann ist da auch wieder sofort Ende. Die sagen halt, die machen irgendwie eine coole Solo-Kampagne im Vergleich zu den anderen Rennspielen, haben dann keine richtig funktionierende KI, kein gutes Strafensystem. Und bei dem Brandmanagement, also in deiner Karriere, kannst du danach auch nichts machen mit Sponsorings oder so. Also nicht, dass mir das Spaß machen würde. Ich hasse diese Karrieremodi, wo man irgendwie mit Sponsorings sich so halb wirtschaftlich noch auseinandersetzen muss. Aber das macht ja Menschen Spaß. Und selbst das ist auch nicht da. Es ist echt mega weird. Und gerade wo ich dachte, Mensch, Giant Software, die machen echt viel richtig. Den Farming Simulator, den kann man echt inzwischen auch als nicht in dieser Nische befindlicher Mensch ausprobieren und damit Spaß haben oder es irgendwie cool finden. Ich finde es gerade auf Konsole, mache ich den immer gern an. Ich hatte das 24er oder so, was im Game Pass war, eine ganze Weile gespielt und fand das echt cool. Die haben sich super entwickelt. Aber also, ich bin wirklich baffled, einfach wie viele falsche Entscheidungen und nicht ehrliches Draufgucken in diesem Projekt halt drin ist. Aber gut, lass uns über schöne Sachen reden. Kommen wir zu den News. da kommt ein neuer Far Cry-Film oder nee, in Serie kommt das. Ja. Manu, kannst du da was sagen? Wird auf Disney veröffentlicht, wurde geheadlined, nicht mit Til Schweiger, damit alle beruhigt sind. Das ist gut, dann ist es vielleicht für mich doch interessant und es kommt auch nicht von Uwe Boll.
Ja, genau. Ja, Far Cry bekommt eine Serie von einem Schauspieler und einem Produzentenmacher, den ich sehr, sehr mag, der Always Sunny in Philadelphia gemacht hat, den ihr vielleicht auch kennt von Mythic Quest. Ah, ja. Mac irgendwas, ihr wisst, ich suche gerade den Namen, Rob McElhenney oder sowas, ihr wisst, wen ich meine. Rob Mac nennt er sich ja eigentlich nur noch, weil keiner den Nachnamen aussprechen kann. Habt ihr das mitgekriegt? Der hat wirklich jetzt gesagt, sein Künstlername ändert er jetzt zu Rob Mac, weil kein Mensch weiß, wie dieses McElhenney hinten drin gesprochen, geschrieben und sonst.
McElhenney,
genau.
McElhenney.
Und er nennt sich jetzt nur noch Rob Mac, weil es leichter ist. Okay. Der will jetzt Far Cry machen. Und finde ich, Showrunner könnten Noah Hawley noch irgendwie sein. Und wenn Rob Mac passt ja hervorragend auch als Hauptrolle. Der ist ja quasi auch so ein Typ wie Til Schweiger, nenne ich jetzt mal. Also ein bisschen bufft, cooler Typ, so dem man irgendwie so
sowas gut, auch Til abnimmt. Dass Til Schweiger jetzt Kanon für Far Cry ist.
Ja. Vor allen Dingen wollte ich ja
in Deutschland.
Cooler Typ. Naja, okay.
Ja, nee. Optisch meine ich jetzt. Also, ja,
okay.
Til Schweiger hat sehr, sehr starke Probleme, über die wir jetzt hier nicht sprechen. Ich würde den auch nie besetzen in irgendwas. Furchtbarer Typ. Aber ja, man verbindet ihn halt in Deutschland mit der Far Cry-Serie. Deswegen natürlich klar. In den USA glaube ich kein Mensch. Aber Far Cry als Serie und jede Staffel soll dann quasi wie bei Far Cry auch halt ein so ein Thema aufnehmen. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil Far Cry ja auch immer sehr gesellschaftskritisch war. Erinnert euch an diese Religionsthematik, die war ein ganzes Spiel, hat damit wunderbar getragen. Die Bösewichte bei Far Cry sind auch immer sehr, sehr, sehr einnehmend und quasi auch die heimlichen Darsteller. Und Rob Mac traue ich das zu. Ich mag alles, was er bisher gemacht hat. Also Always Sunny ist unfassbar lustig. Aber auch Mythic Quest ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen und dem traue ich das zu, da wirklich eine sehr, sehr gute Far Cry-Serie hinzulegen.
Mir fällt es schwer, eine Far Cry-Identität festzumachen. Also ja, du hast so Keypoints gesagt, die man mit der Serie verbindet. Ich erinnere mich im Nachhinein immer irgendwie nur noch an, in Far Cry 2 konnte ich den Wald anzünden. Daran erinnere ich mich immer.
Ja, das war gut.
Und Far Cry 1 musste irgendwie, Can It Run Crisis kam, davor war Can It Run Far Cry auf dem PC. Sah halt cool aus, coole Dschungelwelt. Und aber in Erinnerung bleibt mir eigentlich immer nur Far Cry Blood Dragon, weil das am meisten Spaß gemacht hat. Die anderen fand ich immer medium gut.
Ich finde halt, Far Cry hat immer so diesen Bezugspunkt zu den Antagonisten, ne? Also ich finde, das sind eigentlich die wichtigen Charaktere der Spiele immer. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in der Serie vielleicht ganz gut klappt. So statt Monsters of the Week gibt es dann eben halt so den Bösewicht für die Staffel.
Mhm. Ja.
Also
Was auch in Verbindung steht, ist dann die Serie Fargo. Die kennt ihr vielleicht auch, oder?
Oh, also
Fargo.
Die,
ja. Was, ja. Und das ist nämlich der Showrunner, also der da auch jetzt mitarbeitet. Und bei Fargo geht es ja auch immer in einer Staffel um einen Themenschwerpunkt. Und die nächste Fargo-Staffel ist ja eine komplett andere, aber trotzdem ist die Identität irgendwie Fargo. Und also stellt euch Fargo, wie Fargo gemacht ist, vor, nur eben mit Far Cry-Thematik, mit einem Bösewicht und so weiter. Also von daher, wenn das so ein bisschen wie Fargo wird,
Fargo war so gut.
Richtig geil. Mhm.
Nice. Dann haben wir hier Details zu den Entlassungen bei Rockstar Games.
Mhm. Was sind das für Details? Genau, das ist eine kleine Videoreihe, die von dem YouTube-Channel People Make Games kommt, die immer mal wieder für so investigative Reportagen bekannt sind, aber auch andere spannende Videos. Und die haben tatsächlich jetzt diese Entlassung, über die wir ja auch geredet haben, von Rockstar-Mitarbeitern hinterher geforscht. Das ist, zwei Videos gibt es mittlerweile. Bei der einen haben sie quasi bei einer Demonstration beigewohnt, die vor den Rockstar-Studios stattgefunden haben. Und da haben sie dann ein bisschen mit den Leuten eben gesprochen, die entlassen wurden, wie abrupt das kam. Und ja, da haben sie so ein bisschen das Meinungsbild eingefangen. Und jetzt ganz frisch vor, am 24. wurde das veröffentlicht, 24.11., gibt es jetzt ein weiteres Video, wo People Make Games kontaktiert wurde von einem Rockstar-Mitarbeiter, der quasi interne Chats mit denen geteilt hat. Und diese Chats seien der Grund, weshalb Rockstar Games diese 34 Leute gekündigt hätte. Und da geht's quasi darum, die wollten ja einer Gewerkschaft beitreten, eine Gewerkschaft gründen. Und da gab es in deren Kommunikationstool Slack, gab es eine Gruppe, die eben sich dieser Gewerkschaft sozusagen gewidmet hat, wo Leute mit Fragen reinkommen konnten, Infos sich einholen konnten, aber auch sowas wie Gehälter vergleichen durften. Also was halt auch einfach gesetzlich geregelt ist, dass das eben gemacht werden darf. Und der Grund, weshalb die letztendlich gekündigt wurden, wäre wohl gewesen, dass dort Details geteilt wurden aus einer internen Mail, in der es um die Kommunikation innerhalb von Slack, innerhalb dieses Kommunikationstools ging, weil Rockstar wohl eindämmen wollte, dass private Themen dort angesprochen werden und, keine Ahnung, sich Leute über Filme und Haustiere austauschen sollen. Und da wurden Details eben in dieser Gruppe geteilt, in der es um diese Gewerkschaft ging, und da hätte wohl Rockstar irgendwie draus gestrickt, ach, das sind ja Details, die so eben nicht kommuniziert werden dürfen, weil dort eben auch Leute zugegen waren, die halt nicht intern Rockstar sind. Ja, aber es ist wohl ganz schön an den Haaren herbeigezogen. People Make Games redet dann auch mit Teilen der Gewerkschaft, dieser britischen Gewerkschaft, die da jetzt mit beteiligt ist und eben auch diese Lawsuits jetzt anführt. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Video, und da verdient People Make Games mal wieder einen Shoutout. Die sind toll.
Mhm. Ja, ich merke mir, Rockstar böse.
Kann man so auf jeden Fall in diesem Punkt sagen, ja.
Don't be evil. Ja? So.
Dann gibt es noch einen Download-Befehl für alle, die einen PC haben, der mindestens irgendwie seit 2018 noch aktuell war. Ihr könnt euch Timesplitters Rewind runterladen, wenn ihr Shooter mögt. Das gute Timesplitters von früher wird dort spielbar gemacht. Auf PCs, endlich mit Maustastatursteuerung, so wie ich mir das immer gewünscht habe. Ich kam mit der Timesplitters-Steuerung, die ja irgendwie so ein kleines Derivat aus GoldenEye 007 vom N64 sind. Also da kam das ursprünglich mal her, dann sind die abgesprungen von Rare und haben halt Timesplitters gemacht. Sehr viel actionreicherer Ego-Shooter. Sehr, sehr geile Atmosphäre, habe ich trotzdem gerne gespielt und mich mit dieser Steuerung durchgequält durch das sehr, sehr gute Timesplitters. Das gibt es gerade kostenlos im Early Access. An PC.
Ist ein Fanprojekt, oder?
Ist ein Fanprojekt, das aber irgendwann auch für Konsolen kommt. Also so ein bisschen ist das ein weirder Early Access, oder? Also ist diese IP-Timesplitters echt so frei, dass
die das
selber machen? Die haben das irgendwann zurückgekauft, ne? Das war irgendwann bei so einer Insolvenz mal Teil der Auflösung, und dann hat irgendein Team sich das geholt, glaube ich, die Timesplitters-Lizenz.
Bin mir unsicher. Ja, da war, glaube ich, auch eine Zeit lang wirklich ein Nachfolger in Entwicklung und in Gesprächen, aber das ist alles irgendwie auch gegen die Wand gefahren. Aber diese Fangruppe, die hat sich halt eben die Rechte eingeholt. Also denen wurde zuge Stimmt, zugesichert. Zugesichert, danke, dass sie die Lizenz verwenden dürfen und halt eben diese Neuauflage schaffen können. Und das muss man sich halt auch nochmal vor Augen führen, das ist seit 2012 in Entwicklung. Also es hat eine sehr belebte Entwicklungsgeschichte hinter sich und es ist überhaupt ein Wunder, dass irgendwas erscheint, weil irgendwann sollen da ja mal alle drei Timesplitter-Teile vereint werden. Jetzt gerade kann man primär das erste Spiel in diesem Remake spielen.
Ja. Ja. Und die Multiplayer-Maps sind auch großartig. Also ich hoffe, das wird auch dann Teil vielleicht dessen sein und dann kann man irgendwann Timesplitters online zocken gegeneinander. Mhm. Das wäre schön. Das, ja, da freue ich mich drauf. Das lade ich jetzt runter und werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Dann nimmt das mal ein bisschen Zeit von Ark Raiders weg. Wo ich, das habe ich fast, also ich habe die Expedition fertig, ich habe das eigentlich durchgespielt. So ganz offiziell. Bin gespannt, es gibt gerade keine neuen Inhalte, die ich noch machen kann. Ich muss jetzt so wöchentliche Challenges machen.
Jetzt müssen sie liefern, ja. Jetzt müssen sie liefern. Weiteren Content liefern, ja.
70 Stunden habe ich gebraucht auf dem Planeten. 100 Stunden war das Projekt an. Seht ihr, wie lange ich im Menü rumgeeidelt habe. Also, nächste Woche kommen wieder zwei Folgen von uns, und zwar einmal Routine, in Zusammenarbeit mit Ink Ribbon und ein wunderbarer Cast zu Sonic Racing Crossworlds. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, einen schönen Sonntag, wenn ihr den hier direkt am Brunch am Sonntag hört, und bis bald, Tschüssikowski.
Tschüss.